Wir befinden uns ja bereits in der Passionszeit. Das merkten wir auch an den Liedern, die wir gesungen haben, die uns daran erinnern sollen, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Und der heutige Abschnitt aus dem Römerbrief will gleichfalls uns, die wir Jesus aufgenommen haben, erinnern an das, was wir geschenkt bekommen haben und was wir zur Ehre Gottes sein sollen. Frieden mit Gott. Römer 5, 1 bis 9. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Frieden mit Gott. Dieses Wort ist ja ein Wort der Ermahnung an Gläubige. An Gläubige, sich daran zu erinnern, dass sie Frieden bekommen haben mit Gott. Die Frage ist auch in unserer Zeit berechtigt, ob wir diesen Frieden erkennen und darin leben, weil so vieles um uns herum und manchmal auch bis zu uns reichend Unfriede darstellt und bedeutet. Es ist ein großes Wunder und eine Tatsache, die wir nicht genügend hervorheben können und verkündigen können, dass der Mensch durch Glauben an Jesus Christus gerecht wird vor den Augen des Schöpfers der ganzen Welt. Durch Glauben an das Werk Christi am Kreuz auf Golgatha werden wir und sind wir gerecht. Ein Wort unter den Menschen, was allerdings spöttisch ausgerufen wird, ist tatsächlich wahr. Wer das glaubt, wird selig, oder wer es glaubt, wird selig, sagen die Leute. Ja, wer glaubt, der wird tatsächlich selig. Denn es gibt nur diesen einen einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus, der die Lasten unserer Schuld, deiner und meiner Schuld, auf sich genommen hat und diese Schuld bezahlte, damit wir selig würden. Derselbe Apostel, der diese Worte im Römerbrief uns mitteilen durfte, schrieb auch an Timotheus von dieser Wahrheit und sagte: Es ist so, dass es nur diesen einen Menschen gab, Jesus, den Gott der Vater als Mittler einsetzte. In 1. Timotheus 2 steht: Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Ein Gott, ein Mittler, nicht viele Mittler, wie es auch in unserer heutigen Zeit proklamiert und angeboten wird. Und leider auch solche, die sich Christen nennen, auf diese Schiene kommen, dass es viele Wege zu Gott gäbe. Es gibt nur den einen, in Jesus Christus. Und das soll uns deutlich gemacht werden, damit wir daran festhalten, die wir das kennen, die wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Wir sollen im tiefen Frieden leben. Tiefen Frieden, ein Frieden, der nicht erschüttert werden kann, auch nicht durch Ereignisse dieser Zeit. Auch nicht durch erkannte Begrenzungen in unserem persönlichen Leben. Ein tiefer Friede, den nur Gott geben kann. Der Mensch, der daran glaubt, er weiß, dass ihm seine Schuld vergeben ist. Er erfährt sogar die Vergebung von Schuld. Schuld kann ihn nicht mehr anklagen. Ist das noch bei dir so? Schuld kann dich nicht mehr einholen, wenn du im Frieden Gottes lebst. Sünde kann dich nicht mehr anklagen. Sie ist bezahlt. Oder bist du noch unruhig darüber? Wir leben ja in diesem Jahr 500 Jahre Reformation und denken ja an dieses Geschenk der Heiligen Schrift in unserer Sprache durch das Werkzeug, das sich Gott berufen hat, Martin Luther. Er machte ja diese große Erfahrung, dass es nicht an seinem Fleiß und an seiner Kasteiung liegt, um gerecht vor Gott zu erscheinen, sondern allein durch den Glauben. Er dachte, wenn er sich in den Griff nähme, wenn er sich Schmerzen zufügen würde, könnte er seine Schuld büßen, abarbeiten. Aber es klappte nicht. Je mehr er sich geißelte und peinigte, desto größer wurden die Anklagen in seinem Leben. Du bist verdammt. Du bist verloren. Du kannst nicht gerecht werden. Bis er dann beim Bibellesen darauf stieß, dass Gott nicht unsere Leistung sucht, die ohnehin nichts ausrichten kann in unserem Leben, damit wir gerecht vor ihm, vor Gott erscheinen können, sondern der Glaube an das Werk auf Golgatha, der Glaube an die Erlösung in Jesus Christus. Dieser Glaube schenkt Freiheit und Frieden. Jede Sünde ist bezahlt. Und als er das las und annahm, erst da wurde er ein froher Mensch. Erst da begriff er, dass Gott derjenige ist, der uns gerecht machte. Dass Gott derjenige ist, der die Tür zum Himmelreich geöffnet hat und nicht wir. Dass Gott derjenige ist, der einen Frieden austeilt, der höher als alles Denken ist und der beständig bleibt. Diese neue Erfahrung konnte der Reformator nicht für sich behalten, sondern hatte das große Verlangen, jetzt diese Erfahrung auch allen Menschen zugänglich zu machen und durfte die Heilige Schrift übersetzen. Und dann wurde ja gerade dieser Vers aus Römer 3, Vers 28 für ihn ein Schlüsselvers. Wir halten nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke durch Glauben. Und weil er so erfasst war von dieser göttlichen Tatsache und sie nicht nur mit dem Verstand versuchte aufzunehmen, sondern eine Erfahrung im Herzen machte, mir sind meine Sünden vergeben durch den Glauben an Gott in Jesus Christus setzte er in diese Übersetzung das Wort allein hinzu. Allein durch den Glauben, durch nichts anderes kommst du in die Gegenwart Gottes. Allein durch den Glauben. So wie Abraham auch gerecht gesprochen wurde durch den Glauben. Das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit. Nicht, weil er etwas leisten konnte. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden. Und liebe Geschwister, das gilt es immer wieder zu kontrollieren, ob wir noch in diesem Frieden leben. Oder ob wieder Unruhe unser Herz beschlichen hat. Der Reformator hatte ja einige kleine Andachten auch geschrieben. Und in einer zum Beispiel sagt er ja, aus dieser neuen Erkenntnis, gerecht geworden zu sein durch den Glauben, das Reich Christi ist ein Reich der Gnade und Barmherzigkeit. Das ist Reich Gottes. Obwohl es scheint, als ob er uns, Gott also, Feind sei, uns verachte und uns verwerfe, wenn wir angesichts der äußeren Umstände in dieser Welt, wie vielleicht Seuchen, Tod, Plage, Krieg und was wir jetzt gerade so gegenwärtig erleben, einordnen können und uns fragen können, will Gott uns strafen? Nein, wir sollen wissen, dass diese Dinge alle geschehen, so schreibt er weiter, damit wir die Güte und Gnade Gottes noch viel besser kennenlernen. In diesem Sinne, so sagt er, sei auch Johannes der Täufer getötet worden auf Geheiß der ehebrecherischen Frau des Herodes. Gott hat das zugelassen, damit der Glaube an den lebendigen Gott noch tiefer wird. Und die Mutter von Johannes, sie wurde sehr betrübt, damit sie sich noch mehr an dem lebendigen Gott festhält. Aber auch alle anderen Märtyrer, die jämmerlich dahin geschlachtet werden, mit gräulicher Pein und Marter versehen werden, das dient alles dazu, dass die Gläubigen noch inniger mit ihrem Gott leben, der Gnade erweist. Er zürnt nicht. Und dazu sagt Luther, lass dich bitte nicht überreden. Er zürnt nicht, sondern du hast Frieden gefunden durch den Glauben. Und die Begleiterscheinungen in unserem Leben dienen nur dazu, um uns dessen gewisser zu werden. Auch heute an diesem Sonntag ist ja die Gelegenheit, Jesus Christus im Glauben anzunehmen und diesen Frieden ganz persönlich zu erfahren. Zu erfahren, was es bedeutet, mir sind meine Sünden alle vergeben. Ich bin versöhnt mit Gott. Und das ist auch ein weiterer Schritt. Friede mit Gott, kein Gericht, bedeutet doch auch, ich bin versöhnt. Ein wunderbares Wort. Versöhnung sucht man ja in dieser Welt, auch in der Politik. Ausgleich, Versöhnung. Meistens kommt es nicht zustande. Aber versöhnt sein mit dem Schöpfer aller Dinge ist das Größte, was ein Mensch für sich erfahren kann. Versöhnt sein mit Gott. Dieser allgewaltige Schöpfer des Himmels und der Erde hat seinen Zorn, sein Gericht abgewandt von uns, aufgehoben von denen, die an sein Werk in Jesus Christus glauben und es angenommen haben. Er, Jesus, ist unser Friede. Und wir lesen auch eine Aussage, die wiederum der Apostel Paulus gemacht hat im Brief an die Kolosser, im ersten Kapitel ab Vers 19. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn, durch seinen Sohn, alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadlich und makellos vor sein Angesicht stelle, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest, versöhnt. Weiß ich das noch, dass ich versöhnt bin? Mein Verhalten im täglichen Leben wird dadurch eine besondere Dimension gewinnen. Wenn ich versöhnt bin, darf ich auch mit allen anderen versöhnt sein? Bist du mit allen anderen versöhnt? Oder liegt Streit und Streitgedanken noch dazwischen? Erinnerst du dich nicht an die Versöhnung mit Gott? Der Herr selbst sagt ja in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Er ist versöhnt. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das soll Freude sein in unserem Herzen. Allerdings, die das nicht glauben und die Versöhnung nicht angenommen haben und annehmen, sie bleiben in der Unruhe, sie bleiben unter dem Gericht. So steht es ja doch am Ende der Offenbarung auch, dass Bücher aufgetan werden und dann wird reingeschaut, ob jemand im Buch des Lebens steht, der die Versöhnung angenommen hat. So er nicht drin steht, wird er verurteilt nach seinen Taten und wird in den feurigen Pfuhl geworfen. Gerechtigkeit in Jesus Christus bringt Frieden und Versöhnung. Und das Versöhntsein mit Gott befähigt uns und fordert uns sogar auch auf, versöhnt zu leben mit dem Nächsten. Versöhnt zu leben mit dem Nächsten. Besonders mit den Glaubensgeschwistern, aber soweit es auch möglich ist, steht in Römer 12 mit jedermann in dieser Welt. Ist's möglich, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Mit allen Menschen. Das ist die wunderbare Botschaft, die uns hier in der Passionszeit neu gesagt wird. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ein drittes, die Vergebung der Sünden aus Gnaden und die Versöhnung mit Gott schließt etwas ein, was wir auch brauchen, nämlich den Zugang zu den Gnadengaben und Geschenken im Heiligen Geist. Denn wir haben gelesen, durch ihn haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Alles, was wir jetzt hier brauchen, soll uns als Christen geschenkt werden. Sind wir dafür noch offen? Nehmen wir das noch gerne auf und an? Oder stehen wir da und sagen, ich bedarf nichts mehr, ich habe doch alles? Und der Herr muss sagen, dir fehlt vielleicht alles. Lass dich beschenken. Denn in der Vergebung der Schuld und Versöhnung mit Gott hat sich ein Zugang für die Gnadengeschenke und Gaben geöffnet. Wir sollen Kraft empfangen, der Sünde nicht mehr dienen zu müssen, sondern ein Überwinderleben führen zu können, wie es immer am Ende der Sendschreiben in der Offenbarung steht, wer überwindet. Oh ja, das soll uns gerade in der Passionszeit wieder neu wichtig werden und auch ein Gebetsanliegen sein. Herr, ich möchte überwinden. Ich möchte auf deiner Seite stehen und handeln. Und ich will darin deine Herrlichkeit erkennen und schauen. Und ich möchte auch meinen Blick immer erhoben wissen zu der von dir bereiteten Herrlichkeit für die, die Frieden empfangen haben. Schon vorschattend konnte das dieser Glaubensmann Hiob sagen. Ich möchte uns kurz daran erinnern, wie es dem Hiob ging und was er dann ausrief. Wir wissen, er war ein überaus gesegneter Mann, ein gläubiger Mann, der darauf achtete, keine Fehler zu begehen und sogar mit einem Opfer eintrat für seine Kinder, für den Fall, dass sie etwas Schlechtes taten. Und der Satan stand vor Gott und wies auf diesen Hiob hin, dass er nur deswegen so fromm ist, weil es ihm äußerlich so gut geht. Warte mal ab, bis der krank ist, dann kannst du die Worte hören von dem, dass er nicht so fromm ist. Und Gott gestattete es, diesen Hiob auszuprobieren, in einer Weise, wie wir noch nie ausprobiert worden sind, ob unser Glaube Bestand hat. Da heißt es hier, als diese Kinder feierten, Geburtstag feierten, an dem Tage, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Haus ihres Bruders, des Erstgeborenen, kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eseln gingen neben ihnen auf der Weide, da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Ich bin allein entronnen, dass ich die es ansagte. Und als der noch redete, kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes fiel vom Himmel und traf Schafe, Knechte und verzehrte sie. Und ich bin allein entronnen, dass ich dir ansagte. Und als der noch redete, kam einer und sprach, die Chaldeer machten drei Abteilungen, fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich bin allein entronnen, dass ich dir ansagte. Der ganze materielle Reichtum war dahin. Als der noch redete, kam einer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Haus ihres Bruders, des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir ansagte. 10 Kinder auf einmal tot, keine Kinder mehr. Da stand Hiob auf, zerriss sein Kleid, schor sein Haupt, fiel auf die Erde, neigte sich tief und sprach, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren, der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Was für ein gewaltiger äußerer Einbruch in das Leben dieses gottesfürchtigen Mannes. Was er erlebt hat, dagegen sind ja die Erlebnisse, die wir als Christen in unserer Zeit haben, gering. Alles auf einen Tag verloren. Aber dieser selbe Mann sagte dann später im Kapitel 19, Vers 25 und 27, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß das. Verstehen wir? Trotz dieser großen, schwierigen Erfahrung, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und in Vers 27, ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen. Das ist lebendige Hoffnung. Schon vorgeschattet auf die Gründung der Gemeinde Jesu. Durch diese Versöhnung Gottes in Jesus Christus haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich werde ihn sehen. Und das darfst du auch jeden Tag sagen, gleich was da kommt. Lass dich nicht von dem Bösen einholen, sondern sprich glaubensvoll. Denn dazu ist Golgatha geschehen. Die Gnade Gottes gibt uns Lebenshoffnung und Lebensfreude. Frage dich, ob diese Hoffnung und diese Freude noch in dir pulsiert. Ein viertes, nicht nur Freude auf Gottes Herrlichkeit soll uns erfüllen, auf das Ziel, sondern auch die Freude im Alltag mit Jesus leben zu dürfen. Denn wir haben ja gelesen, nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale und der Bedrängnis. Wir rühmen uns, weil wir wissen, dass die Schwierigkeiten in unserem Leben für uns Gutes bewirken. Denn die Trübsal bewirkt Geduld, und die brauchen wir alle. Geduld braucht wirkend Erfahrung und Bewährung. Und Erfahrung und Bewährung bringt Hoffnung. Und diese Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes in unser Herz durch den Heiligen Geist ausgegossen ist. Hoffnung der Herrlichkeit heißt Christus in uns, trotz der Trübsal in dieser Welt. Das Wesen der Welt steht gegen diese lebendige Hoffnung. Die Welt hat keine Hoffnung. Sie kann sich nicht im Frieden bewegen, weil nur Gott Frieden geben kann. Darum haben wir als Kinder Gottes ja große Anfechtung, weil außen Trübsal ist, aber innen soll Friede sein. Wir dürfen uns täglich freuen auf das Leben, das uns Gott geschenkt hat in Jesus Christus, hier in dieser Zeit. So dass wir auch mit dem Apostel sagen können, durch ihn überwinden wir mehr als nötig durch Jesus Christus. Überwinden wir weit. Er nutzt das Wort weit, er sagt, ja, wir machen einen Sprung, der ist noch viel weiter als nötig. Weil Gott in Jesus alles überwunden hat, überwinden wir auch die Welt. Denn unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wenn wir darin leben und darin stehen, mitten in der Trübsal, erinnern wir uns auch an die Worte unseres Heilandes, der vor Golgatha schon seine Jünger ermutigte und ihnen sagte in Johannes 10, die, die mir nachfolgen, meine Schafe, sie hören ja meine Stimme. Sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das sind ja nicht nur Worte, die irgendwo im Abseits sich abspielen, sondern im täglichen Leben. Mich wird niemand aus der Hand meines Heilands reißen. Egal, was da kommt. Mich wird niemand aus der Hand meines Heilands reißen. Er gibt mir das ewige Leben. Ich bin geborgen in ihm. Da kann ja jemand anrufen, mich beschimpfen. Mich wird niemand aus der Hand des Heilandes reißen. Da können soziale Schwierigkeiten entstehen um mich herum und für mich. Mich wird niemand aus der Hand meines Heilandes reißen. Ich gehöre ihm, ich habe Frieden, ich bin versöhnt mit Gott. Meine Zukunft ist gesichert. Ein weiterer Punkt, der uns ja gesagt ist, und der etwas bewirkt in unserem Herzen, wenn wir im Glauben weiter uns stützen auf die Versöhnung mit Gott durch Vergebung der Schuld, mitten in Bedrängnissen der Zeit. Das heißt, der Geist des himmlischen Vaters bleibt bei uns und wird auch den Glaubenskampf, den wir täglich führen und ausgesetzt sind, siegreich beenden. Denn in Vers 5 haben wir gelesen, in Vers 5, die Liebe Gottes ist ja ausgeschüttet in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Man kann das gar nicht deutlich genug sagen. Der uns gegeben ist. Ist dir der Heilige Geist gegeben durch Glauben an Gott, dann ist die Liebe Gottes in deinem Herzen und bewahrt dich. Diese Liebe Gottes führt dich zur ständigen Dankbarkeit gegen dein Erlöser und zum Lobpreis über seine Gnade und seine Herrlichkeit. Das durchzieht deinen ganzen Tag. Und hier hatte auch schon David vorschattend im Psalm 103 sagen dürfen, lobe den Herrn, meine Seele. Was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Vergiss das nicht. Alle deine Sünden vergibt. Lobe den Herrn, denn der Geist der Liebe Gottes ist in deinem Herzen ausgegossen worden. Nicht nur, dass du dadurch Gott lieben kannst, sondern auch wieder das Wunderbare entsteht, dass du eine Liebeslast für den Nächsten hast. Auch hier hat der Apostel Paulus ein Selbstzeugnis gegeben in 2. Korinther 5, Vers 14 und sagt, was ich hier tue, ist das Drängen durch die Liebe Gottes. Die Liebe Christi drängt mich so, dass ich das tun muss, zumal ich doch glaube, dass er nicht nur für mich gestorben ist in Christus, sondern dass er für alle gestorben ist. Und diese Liebe drängt mich auch zum Nächsten hin. Diese Liebe Christi untereinander und zum Nächsten in dieser Welt ist das größte Erkennungszeichen, dass wir im Glauben an Gott die Versöhnung, die er in Jesus Christus bewirkt hat, angenommen haben. Denn die oberste Aussage der Frucht des Geistes ist Liebe. Und ein anderes Wort, was Jesus sagt in Johannes 13, daran wird man erkennen, dass ihr zu mir gehört, wenn ihr Liebe habt untereinander. Oder in 1. Korinther 13, wo es heißt, Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber die Liebe ist die größte. Das ist die Auswirkung der Neugeburt. Und hier fragen wir uns auch in der Passionszeit, stehen wir noch auf diesem Fundament so fest, dass die Liebe gegen Gott und zum Nächsten vorhanden ist und pulsiert. Ein weiterer Punkt noch. Wie groß die Gnade in Jesus ist, können wir nicht erfassen. Wir können es einfach nicht begreifen. Doch dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch gottlos waren, zeigt uns, dass er nicht nur alle Voraussetzungen zu unserem ewigen Leben in Gottes Reich geschaffen hat, sondern auch genügend Kraft darreicht, um für ihn in dieser Zeit leben und wirken zu können. Wir können diese Größe des Geschenkes Gottes nicht erfassen, aber wenn wir erkennen, dass Gott etwas tat, bevor wir überhaupt Ja zu seinen Wegen sagten, etwas tat für uns, ist so gewaltig, dass wir nur anbeten können. Denn wir haben gelesen, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren. Und in dem Gleichnis Markus 12, in dem Gleichnis von dem Weinbergpächter und die Auswirkung, lesen wir ja Folgendes, dass der Weinbergbesitzer seinen Weinberg verpachtet hat. So sagt Jesus. Und als die Zeit kam der Ernte, schickte der Besitzer an den Pächter einen Knecht, um seinen Anteil einzufordern. Der Pächter und die Mitarbeiter, sie lehnten das ab, sie schlugen diesen Knecht, schickten ihn wieder nach Hause. der Weinbergbesitzer, Gott, schickte noch einen zweiten. Den schlugen sie auch. Und dann schickte er noch einen dritten. Und den schlugen sie und töteten ihn. Ja, da hätten wir gesagt, jetzt ist aber genug. Und jetzt lesen wir von der Liebe Gottes. Da hatte er noch einen Sohn, den er liebte. Und den schickte er trotzdem noch dahin. Zu denen, die die Frucht und den Anteil des Segens von dem Weinberg ihm verweigerten. Er schickte seinen geliebten Sohn dorthin. Er gab alles, damit doch die Menschen erlöst werden konnten. Und Jesus Christus ist auch getötet worden, ob meiner und deiner Sünde willen, damit wir Erlöste sind. Denn daraus entstand etwas Wunderbares. So wird hier zitiert, dann auch im Markus-Evangelium, habt ihr nicht gelesen. Der Stein, den die Bauleute verworfen ist, der ist zum Eckstein, zum Grundstein geworden, zu einer neuen Hoffnung, zu einer Hoffnung des Lebens in Israel. Das ist Gott. Das ist Gott. Er hatte noch einen Sohn, den er liebte. Den schickte er auch noch. Obwohl die Ablehnung der Menschen, die eigentlich gesegnet werden sollten, groß war. Und da verstehen wir das Wort im Römerbrief. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Ablehnende und Sünder waren. Und das Wunderbare daran ist ja, wenn Gott das getan hat, dann wird er auch die große Bewahrung schenken. Er wird uns niemals allein lassen. Er weiß uns zu führen, zu leiten und zu segnen. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt vor dem Gericht, wenn wir nur im Glauben an ihm und seinem Werk festhalten, wenn wir Abstand nehmen von unseren eigenen Möglichkeiten und die Gabe und Möglichkeit Gottes im Glauben immer wieder pulsieren lassen. Darum der letzte Punkt gilt auch heute Morgen die Einladung zur Umkehr von den eigenen Wegen zu Gott. Die erneute Hinkehr zu ihm und sagen Danke für die vollkommene Erlösung, für die Versöhnung, für den Frieden, für die Liebe, die du mir geschenkt hast und für den Zugang zu all deinen Gaben, die ich brauche, um in dieser Welt zu deiner Ehre zu leben. Denn Jesus hing am Kreuz für dich und für mich, vergoss sein teures, kostbares Blut, damit wir frei sein dürfen zum Leben mit und für Gott, im ganz praktischen Leben. Wir sind nicht abgehoben vom praktischen Leben. Das findet statt. Aber das praktische Leben findet mit Gott statt. Und das ist wichtig. Und hier möchte ich noch einmal Martin Luther zitieren aus einem kleinen Andachtsbuch, wo er Folgendes sagt: Wenn unsere Sünden uns traurig machen und unser Herz zweifeln will, ob Gott uns auch gnädig sei und uns lieb habe, dann sollen wir wissen, dass Gott uns nicht Feind ist und wir uns vor ihm nicht fürchten müssen, sondern er hat uns lieb, denn er hat seinen eingeborenen Sohn für uns in den Tod gegeben. Darum können wir uns seiner Gnade und Hilfe ganz gewiss trösten. Ja, du sprichst vielleicht, es ist wohl wahr, dass Gott seinen Sohn für mich in den Tod gegeben hat, aber wie oft habe ich mich dieser Gnade durch meine Sünde unwürdig gemacht? Wenn mich Gott um des Todes seines Sohnes willen zuvor lieb hatte, so ist er mir doch jetzt um meiner Sünde willen Feind geworden. Was sagt hier Luther? Nein, beleibe nicht. Lass dich von solchen Gedanken nicht verführen, sondern halte dich hierher an diesen Trost. Christus ist für dich gestorben. als du noch ein Sünder warst. Das merke dir wohl. Und Albert Knapp dichtete: Suchst du Gerechtigkeit, dann sieh an den Gerechten, der für Verlorene den Zornkelch genoss. Schau, wie die Dornen das Haupt ihm umflechten und wie sein heiliges Blut er vergoss. Hier ist Gerechtigkeit. Das kann dich laben. Jesus zu glauben und Jesus zu haben. Friede mit Gott ist auch für dich ein Geschenk. Amen.